Gemeinschaft ist halt die Frage, wie weit man das jetzt fasst und wie tief man da auch gehen möchte. Also gemeinschaftliches Handeln war zum Beispiel für manche eher damit auch verbunden, dass man blind in eine Richtung läuft und gar nicht nochmal auf sein eigenes Bauchgefühl hört oder auf Erfahrungswerte zurückgreift. Das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich kann ja in einer Gemeinschaft auch sagen, passt auf, diese Erfahrung habe ich schon gemacht, deshalb würde ich vorschlagen, wir machen vielleicht das so und so. Da besteht schon ein bisschen Diskussionspotenzial. Und das macht es dann aber auch spannend, sich da gemeinsam darauf zu einigen, was man jetzt wirklich darunter versteht.
So groß eine Innovation ist, die ein Startup anstößt, der Erfolg selbst ist immer menschengemacht. Hinter einem guten Business steckt immer ein Team. Das zu bilden, liegt häufig in Frauenhand. Mehr als 70% der Stellen in den sogenannten Human Resources Abteilungen in Deutschland sind mit Expertinnen besetzt, sagen die Studien. Zum Weltfrauentag machen wir also genau das zum Thema. Wie findet man für sein Start-up Menschen, die bereit sind, Baustein im wachsenden Unternehmen zu sein? Darüber reden wir heute mit der Start-up-Gründerin Ina Henkel. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen hat sie in Teltow das Unternehmen Tinetrio gegründet, wo man aus Insekten Tiernahrung produziert. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer weiteren Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Guten Tag, Frau Henkel.
Hallo, Frau Schuster.
Eine Studie der IHK Potsdam aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt, nur 7% der Start-ups werden von Frauen gegründet. In 18% gehören Frauen immerhin zum Gründungsteam. Doch die weiteren 75% sind fest in Männerhand. Wieso, Frau Henkel, haben Sie sich entschlossen, selbst zu gründen?
Erstmal stechen wir sicherlich raus aus der männerdominierten Start-up-Szene. Das kann man nicht verleugnen, aber es gibt uns zum Glück und es gibt auch immer mehr Frauen, die das tun, die den Mut aufbringen. Und ich freue mich natürlich über jede Frau, die diesen Weg geht. Wir sind gestartet im Jahr 2015. Da gab es diverse Forschungsreisen, damals noch über die Universität Potsdam, wo Katrin und ich angestellt waren. Wir waren viel in Asien und Afrika und konnten uns diesem Thema Insekten dort nähern, konnten sozusagen eigentlich die Idee entwickeln, eine Mehlwurmfarm in Brandenburg aufzubauen. Und aus diesem am Anfang noch ein Forschungsprojekt entstand dann diese Business-Idee, eben Insekten auch in Anwendung zu bekommen. Wir konnten dann ein Gründerstipendium einwerben und haben dann 2017 aus der Uni Potsdam ausgegründet. Und jetzt sind wir eben unter der Marke Tinetrio mit dem Unternehmen Entonative auf der Mission, vierbeinige Lieblinge mit Insekten glücklich zu machen.
Man kann sehen, Sie sind ein Team und Sie haben sich erst finden müssen. Wie haben Sie das gemacht?
Dazu muss man ganz kurz noch mal in diese Insektenfarmzeit schauen. Katrin und ich, wir saßen da eben viel beisammen, mussten Insekten sortiert werden, es mussten Boxen vorbereitet werden und so weiter. Also es wäre sehr viel manuelle Arbeit und da kommt man dann natürlich ins Gespräch und kann diese Idee weiterentwickeln. Und wir als zwei Naturwissenschaftlerinnen haben dann schon relativ schnell auch gemerkt, das ist schön, wenn man so eine Gründungsidee hat, aber man braucht eben auch dieses Business-Know-how. Und glücklicherweise kannte Katrin damals die Sabrina schon, die noch in einem anderen Unternehmen tätig war. Und ich würde mal sagen, beim ersten Treffen ist sofort der Funke übergesprungen. Wir haben gemerkt, dass wir diese gemeinsame Vision, nachhaltige Insekten wirklich in Anwendung zu bekommen, ja alle drei vertreten können und haben dann so ein kleines Experiment gestartet. Also man sagt ja gerne, dass man sich eigentlich in so eine Art Ehe auch begibt als Gründerteam. Man sollte das gut prüfen und wir haben so eine Art Bootcamp, wir nennen es immer gerne Bootcamp, durchgeführt. Das heißt 72 Stunden, ein relativ kleiner Raum. Wir haben da unsere Business-Idee entwickelt, wir haben da zusammen Essen zubereitet, wir haben unseren Namen überlegt, wir haben dort eigentlich gemerkt, im Stresstest funktioniert es. Da das alles super lief, haben wir dann gesagt, okay, jetzt den nächsten Schritt gehen, Gründerstipendium einwerben. Dann haben wir ja auch relativ schnell gegründet. Also das würde ich auch jedem empfehlen, wirklich nochmal zu gucken, passt es im Team? Hat man da ähnliche Ansichten? Arbeitet man ähnlich? Und kann man sich halt auch gut ergänzen in den Ansätzen, die man hat?
Ich muss jetzt erstmal die Fragen rausfischen, die aus dieser erstaunlichen Gründungsidee so rausfallen. Was genau haben Sie studiert?
Sehr gerne, genau. Katrin und ich, wir sind beide Ernährungswissenschaftlerinnen. Ich hatte damals dann noch im Bereich Ernährungsmedizin promoviert. Und darüber sind wir in den Bereich International Nutrition, also eigentlich ein bisschen die Frage der globalen Welternährung gerutscht. Da beschäftigt man sich nun mal mit der Frage, 2050, wir werden 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten sein, wie können wir die nicht nur quantitativ, sondern vor allen Dingen qualitativ gut ernähren? Und Protein, das nun mal so als Sidekick, ist ja eines der drei Makronährstoffe, die wir nun mal zum Überleben benötigen. Und Insekten sind für uns da eine super Lösung.
Und das haben Sie hier in Potsdam-Rehbrücke gemacht?
Genau. Da ist ja, was manche auch nicht wissen, das Institut für Ernährungswissenschaft. Unter der Leitung damals noch vom Professor Schweigert durften wir quasi dieses Forschungsprojekt starten und die große Reise beginnen.
Die zweite rausgefallene Frage ist, Sie haben gemeinsam Insekten sortiert? Wie werden die denn geliefert?
Ja, also auch da ist es am Anfang eine Überwindung. Kann man vielleicht auch mit dem Gründen ein bisschen vergleichen, weil es ist ja am Anfang auch ins kalte Wasser springen. Und natürlich kann man sich das ganz klischeehaft so vorstellen, Katrin und Ina im Laborkittel, die ersten Insekten kommen an, denn die muss man sich ja erstmal liefern lassen, um seine eigene Farm aufzubauen. Man öffnet den Kasten und da ist natürlich erstmal am Anfang sehr viel Überwindung. Aber wenn man das tagtäglich macht, wie mit allem, dann ist das völlig normal. Und so ist es ja für uns mittlerweile auch normal, Insekten zu essen.
Sie haben ein Bootcamp gegründet. Das ist die dritte Frage, die aus Ihrer Anfangserzählung rausgekommen ist. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Und wo haben Sie das durchgeführt?
Das haben wir damals in der Tat noch an der Uni gemacht. Wir hatten da ja einen kleinen Raum zur Verfügung, in dem quasi unsere Schreibtische standen. Und den haben wir dann gleichzeitig genutzt, um da unsere Schlafsäcke aufzuschlagen und diese 72 Stunden eben intensivst miteinander zu verbringen, um, wie gesagt, diesen Stresstest zu machen. Auch wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich glaube, das ist ganz spontan entstanden, einfach ja unter den Vorzeichen, dass wir wussten, wir müssen schauen, passt es für uns? Es war ja für uns alle auch Neuland und am Anfang war da sicherlich auch sehr viel Unsicherheit und man wollte das, was man zumindest in der Hand haben kann, mal kurz abgeklopft haben. Ja, ich würde sagen, so ticken wir auch ein bisschen, dass man zumindest das, was man selber kontrollieren kann, erstmal selber ausprobiert und dann schaut, passt's oder muss man nochmal was anpassen.
Ah ja, und wie kommen Sie auf den Namen Tenetrio?
Genau, also der entstand da auch in diesem Bootcamp. Uns war es ganz wichtig, einen Markennamen zu finden, der eigentlich diese komplette Idee irgendwie greifbar macht. Tenetrio ist ja vielleicht nicht gleich der Begriff, wo man sofort weiß, was los ist. Wir haben ja den gelben Mehlwurm gezüchtet, der heißt in Lateinisch Tenebrio molitor, da kommt das Tene her. Zusätzlich steht aber Tene auch für den afrikanischen Begriff Liebe. Und Liebe geht ja bekanntlicherweise auch durch den Hundemagen, also hat das schon mal super gepasst. Und das Trio kommt nicht nur daher, weil wir drei Frauen sind, was man natürlich immer schnell assoziiert, das ist auch total richtig. Aber der Mehlwurm verkörpert auch drei Entwicklungsstadien. Wir haben schon immer darauf gesetzt, dass Nachhaltigkeit auf drei Säulen steht. Unser erstes Produkt hatte nur drei Zutaten. Die heilige Dreifaltigkeit, das war sozusagen ein Muster, was sich immer wieder gezeigt hat und deswegen Trio. Tene Trio.
Welche drei Säulen der Nachhaltigkeit meinen Sie, Frau Henkel?
Das ist natürlich auf der einen Seite die ökologische, die mit den Insekten per se schon gegeben ist, denn Insekten sind sehr nachhaltig. Man spart zum Beispiel super viel Wasser ein im Vergleich zum Rind, nur mal ein Beispiel gegeben. Ein Kilogramm Rinderprotein braucht 25.000 Liter Wasser, ein Kilogramm Insektenprotein 5 Liter Wasser. Und das könnten wir jetzt eben auf Fläche, CO2-Eintrag, Futter und so weiter quasi auch projizieren. Neben dieser ökologischen Komponente ist natürlich die ökonomische, muss einfach im Blick sein, auch für ein junges Unternehmen. Es muss ja klar sein, man muss Geld verdienen, um dann auch zu überleben. Und die dritte Säule ist die soziale.
Also ich finde, in puncto Nachhaltigkeit sind wir schon mittendrin. Sie haben diese Dreifaltigkeitswerte-Komponente dann auch gleich ins Thema Teambuilding übertragen, oder? Wie setzen Sie das um?
Ich glaube, am Anfang muss einem ja klar sein, man hat da so ein weißes Blatt Papier vor sich und das muss beschrieben werden. Und da sind 1000 To-Dos am Anfang einer Gründung, die anfallen, sei es bürokratischer Art oder eben vor allen Dingen inhaltlicher Art. Und Unternehmenswerte, das ist ja auch etwas, was einem sehr früh mitgegeben wird, dass man sich darum kümmern sollte. Wir drei haben die auch relativ schnell definiert. Aber natürlich mit dem Wachsen des Teams geht es dann auch darum, die neuen Mitarbeiter mitzunehmen. Und wir haben dann in der Tat einfach auch wieder iterativ gedacht, nochmal alle mit ins Boot genommen und gesagt, okay, das sind die Werte, die wir jetzt definiert haben zu dritt. Könnt ihr euch damit auch identifizieren? Müssen wir nochmal irgendwo nachsteuern? Und in der Tat, so zwei, drei Werte haben sich dann auch nochmal ja, vielleicht eine kleine andere Richtung entwickelt. Denn, das ist mir auch immer wichtig, das nochmal mitzugeben, nicht jeder versteht ja unter einem Wert wirklich genau das Gleiche. Also es ist ja auch teilweise eine Definitionsfrage, eine Erfahrungsfrage. Und deswegen ist es so wichtig, da auch das Team mitzunehmen und denen konkret zu sagen, was wir jetzt als Team unter diesem einen Wert verstehen.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, sehr gerne. Also unser Core Value ist wirklich diese Ernährungsverantwortung. Das war schon von Anfang an etwas, was uns am Herzen lag. Ich hatte schon erwähnt, 2050 10 Milliarden Menschen, die müssen wir irgendwie ernähren. Und wir können halt nicht noch mehr Protein erzeugen auf der geringen Landfläche, die uns jetzt noch zur Verfügung steht. Und dann sind aber auch so Werte wie Transparenz uns wichtig als Team, aber eben auch den Kunden. Denn es gibt, ich weiß nicht, wie oft Sie vor einem Regal stehen mit Futtermitteln, aber greifen Sie sich mal eins raus und lesen mal die Zutatenliste. Da kann man studiert haben und weiß teilweise gar nicht, was wirklich jetzt gemeint ist. Teilweise, weil es halt verklausuliert ist oder weil ein schöner Oberbegriff gefunden wird, was, und das muss man leider immer mit erwähnen, vom Gesetzgeber durchaus auch für okay gehalten wird. Genau, Transparenz ist auf jeden Fall Gemeinschaft, ganz klar. Das leben wir auch als drei Frauen, glaube ich. Dann haben wir Vitalität. Das ist auch ein Wert, der nicht nur uns als Team, sondern eben auch den Kunden wichtig ist. Natürlich möchte jeder einen gesunden Hund haben. Genau, das wären so Beispiele.
Und da gab es unterschiedliche Auslegungen?
Ja, Gemeinschaft, glaube ich, ist halt die Frage, wie weit man das jetzt fasst und wie tief man da auch gehen möchte. Also gemeinschaftliches Handeln war zum Beispiel für manche eher damit auch verbunden, dass man blind in eine Richtung läuft und gar nicht nochmal auf sein eigenes Bauchgefühl hört oder auf Erfahrungswerte zurückgreift. Das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich kann ja in der Gemeinschaft auch sagen, passt auf, diese Erfahrung habe ich schon gemacht, deshalb würde ich vorschlagen, wir machen vielleicht das so und so. Da besteht schon ein bisschen Diskussionspotenzial. Und das macht es dann aber auch spannend, sich da gemeinsam darauf zu einigen, was man jetzt wirklich darunter versteht.
Die Spannbreite liegt zwischen größtem Vertrauen und Kadavergehorsam, oder?
Absolut. Gerade was die Unternehmenswerte angeht, ausmacht, ist, wir versuchen die eben nicht nur irgendwo niederzuschreiben und dann hängen die vielleicht schön an der Wand, sondern wir versuchen die auch aktiv zu leben. Also wir haben einmal in der Woche zum Beispiel ein Feedback, wo es darum geht, dass man dem anderen mitgibt, du hast den und den Wert gelebt, das habe ich gesehen, weil du, ich mach's mal ganz konkret, weil ich habe letzte Woche gesehen, dass du Vitalität gelebt hast, als wir die Osterkampagne ausklamüsert haben. Und du warst da mit Schwung und Elan dabei und hast uns halt nach vorne gebracht und genau unser Monatsziel zum Beispiel entsprechend realisieren können. Und das ist ja auch ganz viel Wertschätzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich dieses Feedback bekomme, auch ein Spiegel. Ich kann ja mich dann auch nochmal selber entlang unserer Unternehmenswerte so ein bisschen neu sortieren oder auch mal sehen, aha, hier habe ich so und so agiert, habe ich vielleicht gar nicht so wahrgenommen.
Also eine ganz weitreichende Sache. Ist es eigentlich eine weibliche Spezialität, so zu führen?
Ja, also es gibt ja immer mehr Studien, die auch zeigen, dass Frauen anders / empathischer führen. Aber ich tendiere eher dahin, dass es auch eine Persönlichkeitsfrage ist. Sicherlich ist es bei Frauen oder kann es bei Frauen ausgeprägter sein, aber ich kenne auch Männer, die so führen. Also von daher würde ich es eher ein bisschen geschlechterunabhängiger machen. Es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich ganz viele Männer, die schon in Führung sind, vergleiche und dann, sorry, dass ich so sagen muss, aber die paar Goldröckchen, die dann irgendwie da sind, dagegen vergleiche, wird mir, glaube ich, jeder Statistiker zustimmen, ist ein kleines Ungleichgewicht. Und deswegen sind die Aussagen, die man da vielleicht manchmal rauszieht, nicht so auf die Goldwaage zu legen. Da müssen wir noch mal ein bisschen differenzierter hingucken. Und ich glaube, es gibt auch sehr gute männliche Beispiele, die so führen könnten, ja.
Also wir halten hier mal fest, auch Männer können gut führen. Was könnte man denn unternehmen, um die Zahl der Goldröckchen zu erhöhen, Frau Henkel?
Klassiker Antwort. Sehr, sehr früh anfangen. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der wird es, glaube ich, miterleben im Kindergarten, wird es eigentlich immer schon, ich will ja gar keinen Vorwurf machen, falsch vorgelebt, aber es ist halt einfach so sehr bei uns verankert. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Verhandlungen raus, ja. Meistens wird ja Verhandlungsstärke eher Männern zugeschrieben. Und da könnte man jetzt natürlich argumentieren, ja klar, im Kindergarten, wenn die zwei Jungs sich irgendwie in den Haaren haben, dann werden die auch erstmal in Ruhe gelassen, solange sie sich jetzt nicht gleich die Zähne irgendwie ausschlagen. Aber die dürfen sich auch ein bisschen ausprobieren. Die dürfen auch mal vielleicht Taktiken ausprobieren, was besser klappt, was nicht. Während zwei Mädchen, die zicken, das kommt ja dann natürlich auch schnell dazu, gleich mal im Klischee bleiben, dann schnell auseinandergesperrt werden, weil sie eben eher brav sein sollen, dem System angepasst sein sollen. So werden sie quasi sozialisiert. Und ich glaube, da kann man in der frühkindlichen Prägung wirklich schon super viel machen. Bedeutet aber natürlich auch, dass wir als Erwachsene das entsprechend vorleben müssen und den Mädchen da auch ein bisschen mehr Mut zusprechen. Ja, vielleicht auch mal ein paar Fehler gönnen, die dann eben nicht dazu führen, dass Mädchen letztlich, ich glaube, in der Fehlerkultur anders denken als die Jungs, sich dann nicht so viel ausprobieren und eben eher Angst haben, Fehler zu machen, weil sie ja schön und nett und in der Ecke stehen sollen.
Na, und auf Harmonie getrimmt werden. Nun haben Sie ja selbst auch einen Mann im Unternehmen. Ist das Ihr Quotenmann, Frau Henkel?
Ja, also den Andreas haben wir nicht nur wegen der Quote, sondern in erster Linie, wir haben jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen, dass uns Unternehmenswerte sehr wichtig sind. Und auch unser Hiring-Prozess läuft quasi nach diesen Unternehmenskulturen geleitet. Und das hat sowohl für den Andreas als auch für uns eben sehr gut gepasst. Der kann sich super damit identifizieren. Genau, die Quote ist dann quasi nur sekundär.
Der Hiring-Prozess ist natürlich sehr wichtig. Wie suchen Sie selbst also Ihr Team aus?
Das war natürlich auch ein Prozess. Ich glaube, das kann auch, wenn man mit Gründern spricht, bestimmt fast jeder unterschreiben, dass die ersten Einstellungen wahrscheinlich eher auf Sympathie beruhten, dass man halt gemerkt hat, okay, das scheint ganz gut zu stimmen, man hat nett miteinander geplaudert und im nächsten Schritt gab es dann irgendwie den Vertrag. Das kann ja auch alles gut gehen, ich will das gar nicht schlecht reden, wir haben da auch gute Erfahrungen mitgemacht, aber irgendwann erreicht man natürlich auch einen Punkt, wo man sagt, ist es eigentlich schön, wenn man es auch messen kann, in Anführungsstrichen. Wenn man halt es hört sich jetzt sehr technisch an, aber am Ende einen Score hat, mit dem man dann auch begründen kann, warum vielleicht das Bauchgefühl stimmt oder nicht. Gerade wenn es darum geht, die Unternehmenswerte wirklich zu treffen, kann man das ganz gut messen. Und bei uns ist es halt auch so, dass das ein mehrstufiger Prozess ist. Und im ersten Schritt geht es wirklich nur um die Unternehmenswerte. Wenn es da schon nicht passt, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es auch hinten raus dann keine gute Zusammenarbeit wird.
Sie arbeiten ja auch mit einer Werkstätte in Berlin zusammen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit, Frau Henkel?
Genau, ich hatte ja eingangs schon gesagt, 3 Säulen der Nachhaltigkeit und die dritte ist quasi die soziale Komponente. Das war uns auch von Anfang an wichtig und wie es halt immer so ist im Startup, man läuft halt los. Ich erinnere da immer noch an unsere erste Teilnahme am Hundetag in Berlin. Da mussten Verpackungen abgepackt werden, da standen dann Katrin, Sabrina und ich bei Hitze im Labor und haben die Dinger abgefüllt. Irgendwann merkt man dann natürlich, man erreicht halt einen Punkt, wo man dann outsourcen muss, wo man wirklich gucken muss, okay, Kernkompetenzen sind gut und die sollte man weiterhin forcieren und alle anderen Bereiche kann man eben abgeben. Und da hat sich für uns auf jeden Fall die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung ergeben. Und die waren eben in Berlin auch sehr offen und haben gesagt, ja klar, wir durchlaufen diesen Zertifizierungsprozess, den man nämlich braucht. Also man kann nicht einfach zu Hause bei sich Hundefutter abfüllen, sondern es muss vom Veterinäramt abgenommen sein. Die waren da super offen, diesen Prozess auch mitzugehen.
Man muss für Hundefutter ein eigenes Labor einrichten?
Genau, da wurde ein eigenes Labor eingerichtet, was natürlich auch noch damit zu tun hat, dass ja da Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel Wagen, die zwar ein Display haben, aber eigentlich über so ein Ampelsystem funktionieren. Also wenn das richtige Gewicht abgefüllt ist, wird es quasi grün. Wenn zu viel drin ist, rot und gelb. Gut, brauche ich jetzt nicht weiter erklären, aber das ist eben auch für die Mitarbeiter da so einfach wie möglich gemacht wird. Ja, also für uns ist es eben gerade im Hinblick auf Skalierbarkeit, was man ja auch nie vergessen darf, wir müssen ja da auch öfter mal unsere Prozesse anpassen oder dann werden Verpackungen geändert, weil sich natürlich im Nachhaltigkeitsbereich da wieder was ergeben hat. Da versuchen wir ja quasi auch immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Und da sind die einfach sehr, sehr flexibel und es ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit für uns. Wir sind einfach dankbar, dass wir da Mosaik als perfekten Partner haben.
Und das ging nicht in Brandenburg?
Das ging leider nicht in Brandenburg, weil da die Flexibilität eben gerade was diesen Zertifizierungsprozess angeht, nicht gegeben war. Wir haben jetzt aber auch schon andere Kontakte und auch gehört, dass es durchaus andere Werkstätten gibt, die sich da öffnen würden. Aber gut, jetzt laufen wir mit Mosaik und es klappt super.
Kein Änderungsbedarf also. Arbeiten Frauen eigentlich anders als Männer, Frau Henkel?
Für mich, also erstmal nein. Ich glaube, auch da ist es einfach eine Persönlichkeitsfrage. Was mich da aber eher noch wurmt, um mal in der Insektensprache zu bleiben, ist halt auch vielleicht die Art und Weise, wie wir Arbeit definieren, wenn wir an Männer und Frauen denken. Denn da nun mal Männer eher im strategischen Bereich dann tätig sind und die Frauen vielleicht eher im operativen, ergibt sich ja da eigentlich auch schon ein Clash. Es bedarf dann sozusagen ja auch einem anderen teilweise Skillsetting, wenn ich in Anführungsstrichen nur operativ ausführe, als wenn ich halt den ganzen Tag nur strategisch denken darf oder muss. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen umdenken und vielleicht für uns mal so eine klare Definition von Arbeit schaffen. Denn ich glaube, wenn es an sich eine einheitliche Arbeit oder ein einheitlicher Arbeitsschritt ist, aus meiner Perspektive ist es geschlechterunabhängig.
Dem ist gar nichts hinzuzufügen. Zurückblickend auf die erste Phase Ihres Unternehmens, Frau Henkel, was war bislang die größte Herausforderung für Sie, abgesehen vom Insektensortieren?
Für mich persönlich auf jeden Fall diesen Schritt einfach zu wagen aus der Forschung in dieses Unternehmertum. Ja, ich will nicht sagen, ich habe da wie die Made im Speck gelebt an der Uni, aber es war natürlich ein Setting, was mir bekannt war, wo ich meine Kompetenzen voll einbringen konnte, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich aber auch wusste so ein bisschen, was wie passiert. Natürlich habe ich da auch sehr viel dazugelernt jeden Tag, aber diese Lernkurve ist doch dem Schritt dann in Richtung Gründung natürlich viel steiler gewesen. Thema Mut, würde ich auf jeden Fall sagen, war eine große Herausforderung, wirklich in dieses kalte Wasser springen, einfach mal sagen, okay, wir machen das jetzt. Denn was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wir machen Hunde glücklich mit unseren Insektenprodukten. Und das ist natürlich auch immer eine schöne Bestätigung, wenn man das von den Kunden hört. Und das treibt einen dann auch immer wieder an. Als Herausforderung habe ich persönlich auch empfunden, Geld einzutreiben. Denn auch da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden drüber sprechen. Ist es für Frauen einfach, die Rahmenbedingungen sind einfach anders.
Na, schlechter nehme ich an.
Natürlich, schlechter. Man wird weniger wahrgenommen. Ich meine so Sätze wie, ach ja, da kommen ja die 3 Damen vorm Grill. Muss man dann eben schnell zur Seite packen. Das lächelt man dann weg. Kommt halt immer darauf an, wie dann die Bedingungen sind und wann man dann vielleicht nochmal hintenrum sich da auch entsprechend positionieren kann. Aber auch da, das ist eben einfach auch viel verankert und diese ganze männerdominierte Szene meint es manchmal vielleicht gar nicht böse, wenn man so offen drauf guckt, aber es sind ja, wie soll ich sagen, festgefahrene Muster auch und die aufzubrechen, da müssen wir als Frauen auch ein bisschen aktiver werden und dann auch mal sagen, Entschuldigung, das fand ich jetzt irgendwie nicht so passend. Genau, aber das kann man ja auch subtil und humorvoll machen, von daher da nicht irgendwie in die Offensive gehen. Ja, in Bezug auf Skalierung ist es natürlich auch so, und das ist vielleicht auch was einem immer wieder bewusst sein muss, man ist ja in diesem ständigen Prozess. Man macht etwas, man schaut, welchen Effekt es hat, man passt wieder was an. Und wieder geht's los. Also dieser iterative Prozess, man kommt quasi nie so richtig an, beziehungsweise erreicht immer bestimmte Level. Und ich glaube, das ist auch so ein Mindset, was man wahrscheinlich von Natur aus schon mitbringt, wenn man gründet. Jedenfalls meine Überzeugung. Und das einfach nur während dieses ganzen Unternehmerseins nochmal verstärkt. Mich macht es zum Beispiel sehr glücklich zu sehen, okay, ich gehe was an, das hat irgendeinen Effekt, ich kann nachsteuern. Für andere ist es halt etwas, was ihnen eher Angst macht. Deswegen sage ich auch immer, Gründen ist ja nicht was für jeden. Aber auf jeden Fall sollte mal jede Frau drüber nachdenken. Ich meine, wir sind 51% Frauen auf diesem Planeten. Und das dürfen ruhig mehr sein als die 7%, die Sie anfangs erwähnten.
Also, wir sehen, mit gutem, klimafreundlich hergestellten Hundefutter kann man nicht nur Hunde glücklich machen, sondern auch die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Besten Dank dafür, dass Sie da waren, Frau Henkel.
Danke, dass ich hier sein durfte, Frau Schuster.
Und weil wir ausnahmsweise in der IHK Potsdam aufzeichnen, ist dieses Mal auch der Weg zu unserem Start-up-Berater Felix Mohn nicht weit. Guten Tag, Herr Mohn. Herr Mohn, was sagen die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer im Lande? Hat Brandenburg genügend Fachkräfte, um den boomenden Start-up-Markt zu bedienen?
Spontan würde ich wahrscheinlich sagen eher nein, weil ja der Fachkräftemangel ja auch in Brandenburg angekommen ist. Und man sieht es auch an den Zahlen, zum Beispiel im Fachkräftemonitor Brandenburg, dass wir schon mehr Nachfrage nach Fachkräften haben als Angebot. Und das wird sich auch in Zukunft weiter zuspitzen. Das heißt, bis 2030 könnte es eine Lücke geben in Brandenburg von bis zu oder über 100.000 Fachkräften, wenn man den Prognosen folgt. Und das ist natürlich schon ein Problem auch für die Wirtschaft hier. Ich denke aber, dass die Startups nicht so stark betroffen sind wie der klassische Mittelstand hier. Einfach vor dem Hintergrund auch, dass Startups ja auch eine sehr hohe Digitalkompetenz haben. Das heißt, Rekrutierung von Personal machen sie nicht nur hier lokal in Brandenburg, sondern deutschlandweit, weltweit über verschiedene auch Online-Plattformen. Also da gibt es wirklich ganz innovative und spannende Ansätze, wie Startups mittlerweile auf kreative Art Fachkräfte gewinnen, sozusagen aus allen Ecken der Welt. Und dementsprechend haben, glaube ich, Startups ganz gute Lösungen entwickelt, um dem zu begegnen. Aber letztendlich, klar, gerade im Hinblick auch auf IT-Personal und auch naturwissenschaftliche Fachkräfte wird es zunehmend schwierig.
Unternimmt die IHK Potsdam da auch besondere Anstrengungen, um Fachkräfte nach Brandenburg zu holen?
Also generell sind wir auch im Bereich Fachkräfte sehr aktiv, also machen verschiedene Veranstaltungen. Zum einen natürlich im Bildungsbereich, wo ja auch das Thema Ausbildung liegt, aber auch bei uns im Wirtschaftsbereich beteiligen wir zum Beispiel an den Fachkräftetagen Potsdam mit eigenen Formaten und helfen, wie gesagt, auch bei der Ansiedlung von ausländischen Fachkräften.
Treten Sie auch bereits an zukünftige Auszubildende heran?
Genau, das ist uns auch ein großes Anliegen, dass auch Brandenburger Schülerinnen und Schüler auch hier in Brandenburg die Ausbildung machen, am besten auch in der Region, wo sie auch zur Schule gegangen sind, aufgewachsen sind. Deswegen haben wir auch ein Projekt laufen, das nennt sich Projekt Schule Wirtschaft, mit dem wir auch Betriebe und Schulen zusammenbringen, um sozusagen auch da schnell potenzielle Ausbildungsverhältnisse anzubahnen, um einfach auch unsere jungen Fachkräfte auch hier im Land auch zu behalten. Das gleiche natürlich auch mit Studierenden. da wünschen wir uns natürlich auch, dass die Absolventen hier im Land bleiben.
Apropos Absolventen, die im Lande bleiben, Herr Mohn. Frau Henkel hat ja hier in Potsdam studiert und hier ihr Start-up gegründet. Als weibliche Gründerin gehört sie damit zu einer Minderheit. Unterstützt die IHK speziell Frauen bei ihrer Gründung?
Ja, mittlerweile machen wir da schon relativ viel, also sei es im Bereich Veranstaltungen oder auch Partnerschaften, also wo wir uns auch aktiv beteiligen, weil wir natürlich sehen, dass hier noch ein großes Defizit herrscht. Also das ist auch ein bundesweites Problem. Das, ja, auch hier in Brandenburg haben wir das Problem und die Herausforderung, dass noch zu wenig Frauen Startups gründen. Der Anteil hier gerade bei uns im Kammerbezirk im Westen Brandenburgs liegt bei gerade mal 16,2% Gründerinnen in Startups. Das heißt, wir haben hier noch ein wirklich großes Defizit im Land. Auch die Politik hat das Problem ja auch schon länger erkannt. Wir selber als IHK beteiligen uns zum Beispiel auch an der Brandenburger Frauenwoche und haben dort auch eine Veranstaltung geplant mit der Landeshauptstadt zum Thema, ja, Gründen durch Frauen, um Mut zu machen letztendlich. Wir haben auch viel auch im Bereich so der Entwicklungszusammenarbeit auch mit Afrika Frauenprojekte gestartet, um einfach das stärker zu fördern. Klar, und auch auf Brandenburger Politikseite passiert natürlich was. Das heißt, es gibt zum Beispiel auf nationaler Ebene diese MINT-Initiative, um mehr Frauen in MINT-Berufe zu bringen. Und da ist auch Brandenburg unter anderem Partner, um, ja, einfach da mehr zu bewegen. Ne? Und denke aber, dass wir generell einfach noch bessere Rahmenbedingungen für Frauen schaffen müssen, also für Gründerinnen, und auch Hürden abschaffen müssen, genau, um da einfach die Quoten auch zu verbessern.
Und was hält Frauen vom Gründen ab?
Ja, es gibt keine eindeutigen Gründe. Es gibt viel so sag ich mal, Hypothesen, Tendenzen. Ne? Das Thema Risikofreudigkeit, was ja bei Startups ja auch oft erforderlich ist. Dann natürlich auch das Thema der MINT-Berufe. Wir haben ja auch gesehen, dass in Brandenburg gerade speziell hauptsächlich Wissenschaftler gründen, also viele Naturwissenschaftler, Informatiker, knapp 40%. Und da haben wir einfach noch zu wenig Frauen bisher. Und auf der anderen Seite hört man ja auch von Gründerinnen, dass sie auch teilweise benachteiligt werden, zum Beispiel in Investorengesprächen, dass ihnen weniger zugetraut wird als den männlichen Gründerteams.
Warum ist es eigentlich für die IHK so wichtig, dass Frauen auch Startups gründen? Macht das einen wirtschaftlichen Effekt?
Aus meiner Sicht gibt es mehrere Gründe, warum Frauen mehr gründen sollten oder warum es zumindest wünschenswert wäre. Also zum einen haben ja auch viele Studien ergeben, dass divers aufgestellte Teams erfolgsversprechender sind, bessere Atmosphären haben und so weiter. Also das heißt, gemischte Teams, die jetzt nicht homogen sind, sind, ja, so ein bisschen die Teams der Zukunft. Zum anderen ist es natürlich auch ein Thema der Chancengleichheit, ne, dass einfach Frauen und Männer auch im Bereich Gründen die gleichen Chancen haben sollten. Und dass auch für Frauen die Selbstständigkeit auch eine Alternative ist zur Anstellung. Ne. Das heißt, dass man sozusagen beide Wege wählen kann. Und letztendlich bringen ja Frauen nochmal andere Ideen, andere Konzepte mit, andere Denkweisen vielleicht auch, die einfach die Vielfalt an Gründungen und auch die Vielfalt an Produkten und Innovationen nochmal fördern würden.
Herr Mohn, besten Dank dafür, dass Sie uns nochmal diese Ermutigung mit auf den Weg gegeben haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten. Auch das nächste Mal gibt es bei uns ermutigende Geschichten zu hören, nämlich über einen, der auszog, den Boden zu sanieren. Ich rede von dem emeritierten Professor und Start-up-Gründer Oswald Blumenstein, der es doch tatsächlich fertiggebracht hat, in der Kalahari Mais wachsen zu lassen. Aber ehrlich, auch er hat's zuerst in Brandenburg gemacht. Also machen Sie's gut und bis bald, sagt Stefanie Schuster.